Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass wir so zusammen sein können. Das ist mega genial. Ab und zu lese ich Zeitung, das heisst, ich mache das immer oft eigentlich, also jeden Tag irgendetwas. Und manchmal gibt es Zeitungsberichte, die regen zum Nachdenken an, die lösen auch ein Schmunzeln in mir aus, zum Beispiel diese. Tonnenweise Baumaterial geklaut und im Kosovo verkauft. Auf einer Diebestour machten drei Männer Halt in diversen Schweizer Baustellen. Insgesamt erbeuteten die Täter 40 Tonnen Baumaterial, Maschinen und Werkzeuge. Man muss sich das einmal vorstellen. 40 Tonnen Baumaterial, das ist ein großer Lastwagen, voll. Und dann geht es weiter. Täter stehlen 8 Tonnen Bagger und kommen unbemerkt davon. In Strengelbach, Aargau, verschwand ein Bagger inklusive Baumaterial über Nacht. Die Langfinger haben den Bagger mit einem unbekannten Fahrzeug aufgeladen und anschließend abtransportiert. Vollkommen unbemerkt. Und genau über das wundert man sich. Vollkommen unbemerkt. Oder etwas aus der Nähe, aus einem Baustellenmagazin Uznach St. Gallen, aus einem Baustellenmagazin im Obergeschoss wurde diverses Gipsermaterial gestohlen. Anschließend müssen sie mit einem Fahrzeug auf das Areal gefahren sein, um das mehrere hundert Kilo schwere Deliktsgut abzutransportieren. Und man fragt sich wirklich, wie ist das möglich, oder? Das sind dann die Fragen, die mich bewegen. Und dann beginne ich über die Dreistigkeit dieser Diebe mich zu wundern, aber manchmal eben auch zu amüsieren. Sie sind sowas von dreist und sie klauen dieses Baumaterial und sie bringen das irgendwo hin und sie bauen dort ein neues Haus mit geklautem Material, oder? Das muss man sich einmal vorstellen. Und wer möchte in so einem Haus wohnen? Also ich möchte eigentlich nicht in einem Haus wohnen, das aus geklautem Material gebaut worden ist. Aber es ist halt dann ein Haus. So ist es. Der Sachverhalt wäre aber ganz anders. Also Diebstahl ist ganz klar verwerflich. Ich glaube, das muss ich nicht einmal betonen. Aber der Sachverhalt wäre doch ganz anders, wenn jetzt jemand mit einem 40-Tonnen-Lastwagen auf eine Baustelle fahren würde, dort das Baumaterial aufladen würde mit seinen Helfern und dann kommt der Vorarbeiter und er möchte das verhindern. Das ist Baumaterial, wir brauchen das. Und der Mensch zückt seine Bewilligung, seine Quittung. Ich habe das gekauft, es gehört mir. Wir können das wegnehmen. Und der Vorarbeiter möchte das verhindern weiterhin, aber er nimmt es, lädt es auf seinen Wagen, bringt es weg. Es gehört ihm. Und deshalb darf er das. Und um so eine Situation geht es in unserem Text. Und ich musste den Text etwas weit fassen, damit wir den Ganzen erfassen können. Und ich lese Markus 3, und zwar ab Vers 20. Und wir lesen hier, und er, das ist Jesus, kommt in ein Haus und wieder kommt eine Volksmenge zusammen, so dass sie nicht einmal Brot essen konnten. Und als es seine Angehörigen hörten, gingen sie aus, um ihn zu greifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er hat den Beelzebub und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Und er rief sie zu sich und sprach in Gleichnissen zu ihnen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Und wenn ein Reich mit sich selbst entzweit ist, kann dieses Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus mit sich selbst entzweit ist, kann dieses Haus nicht bestehen. Und wenn der Satan sich selbst gegen sich selbst aufgestanden und mit sich entzweit ist, kann er nicht bestehen, sondern er hat ein Ende. Niemand aber kann in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken gebunden hat. Und dann wird er sein Haus berauben. Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden werden den Söhnen der Menschen vergeben werden und die Lästerungen, mit denen sie auch lästern mögen. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästern wird, hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig, weil sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Und es kommen seine Mutter und seine Brüder, und sie standen draußen, sandten zu ihm und riefen ihn. Und eine Volksmenge saß um ihn her, sie sagten aber zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen suchen dich. Und er antwortete ihnen und spricht, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und er blickte umher auf die, die um ihn im Kreis sitzenden und spricht, siehe, meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Soweit der Text. Ein langer Text, ein gehaltvoller Text und ein spezieller Text. Erstens, wir sind Teil der Familie Jesus. Markus hat diesen Text ganz bewusst so zusammengestellt. Denn Lukas und Matthäus, die berichten ebenfalls über dieselben Ereignisse, aber die haben das auseinandergenommen. Und da ist eine Botschaft drin. Wenn Markus diesen Text so zusammengestellt hat, dann möchte Gott uns etwas sagen. Und um dieser Botschaft etwas auf die Spur zu kommen, glaube ich, lohnt es sich, wenn wir miteinander versuchen, den Text ein bisschen auseinanderzunehmen und auch anzuschauen. Dieser Text, er ist typisch chiastisch aufgebaut. Damit meine ich den griechischen Buchstaben Chi und der sieht ungefähr so aus. Also wie ein X oder fast wie ein X. Okay. Und dieser Aufbau, den hier dieser Text hat, hat zwei Themen und deshalb habe ich auch zwei verschiedene Farben genommen. Das eine ist das Thema der Familie. Also die Familie Jesu, die da kommt und ihn wegholen möchte. Und das andere ist das Thema des Widersachers, also hat den Widersacher zum Thema. Und jetzt aber hängen diese Beispiele nicht zusammen, sondern es ist so aufgebaut, dass zuerst dieser Teil kommt, dann kommt hier ein Teil, dann kommt hier ein Teil und dann kommt hier ein Teil. Also eben über das X aufgebaut. Und der erste Teil, mit dem Jesus hier beginnt, ist eben, dass seine Familie kommt. Also man kann sich das so vorstellen, es ist wie ein gutes Sandwich, oder? Hier Brot, hier Brot. Dasselbe Thema. Und dann hier ein bisschen Gurke, ein bisschen Tomate, ein bisschen Salat. Und hier Fleisch. Roast Beef am besten, oder? Als Beispiel. So gehört das Ganze aber zusammen. Es ist ein Sandwich. Und ohne Brot ist ein Sandwich kein Sandwich, oder? Es gehört zusammen. Okay, und Jesus kommt jetzt, oder der Text kommt jetzt und beginnt mit der Familie, die nach Jesus Ausschau hält. Sie kommen und sie wollen ihn holen. Sie wollen ihn aus der Situation rausbringen, denn sie sagen, er ist verrückt. Er ist verrückt, sagen sie. Jesus ist verrückt von Sinnen, heißt es hier. Und dann aber kommt Markus gleich mit der zweiten Anklage. Und die beiden hängen wirklich zusammen. Aufs Äußerste sind sie ähnlich gestaltet worden. So wie die Familie herunterkommt, um Jesus zu holen, so kommen die Schriftgelehrten von Jerusalem herunter. Und auch sie haben eine Anklage. Er ist besessen, sagen sie. Er treibt nämlich die Dämonen aus, indem er den Obersten der Dämonen in sich trägt und dessen Vollmacht benutzt. Das sagen sie. Und so klagen sie ihn an. Und so sehen wir, das hängt sehr eng miteinander zusammen. Da kommen zwei Anklagen auf Jesus zu. Und dann aber antwortet Jesus zuerst auf diese Anklage. Und er sagt, das geht nicht, liebe Leute. Wenn der Widersacher in seinem Haus uneins ist, dann kann sein Haus nicht bestehen. Es hat keine Chance zu bleiben. Also Uneinigkeit bringt es nicht. Okay? Und er führt das aus und sagt, egal, Haus oder Reich, aber wenn es uneins ist, kann es nicht bestehen und es wird zu einem Ende kommen. Es wird unweigerlich zu einem Ende kommen. Und nachher sagt er, nur wenn jemand stärker ist als der Stärkere hier, dann kann er aber kommen und dieses Haus berauben. Dann kann er kommen und dieses Haus berauben. Also die Güter, die da drin sind, rausholen. Genau. Und dann ergänzt Jesus, kommt dieser Teil mit der Familie und er sagt der Familie, wer ist meine Familie? Meine Familie sind die, die da sind. Diejenigen, die den Willen Gottes tun wollen. Das ist meine Familie. Diejenigen, die Gottes Willen tun wollen. Und jetzt sehen wir, diese zwei Teile, die hängen wirklich zusammen. Aber wie ist das da? Das ist eher schwierig, die beiden zusammenzubringen, oder? Ich habe etwas Zeit investiert und ich habe überlegt, wie gehören diese Dinge zusammen? Und ich habe begonnen, die Frage zu stellen, wer ist jetzt das? Welche Personen meint Jesus? Und es ist natürlich offensichtlich, sind diejenigen, die da sind, heißt es im Text. Es sind diejenigen, die seine Nächsten sind, die Jünger, oder? Die sitzen doch da, zuerst die Jünger. Und wenn wir das weiterspannen, dann entdecken wir, dass das natürlich auch auf die Gemeinde bezogen ist. Also später sind es wir, die wir Gottes Willen tun wollen. Und wenn wir uns beschreiben, dann können wir uns als Familie beschreiben. Und das tut Jesus ja auch. Er baut hier eine eigene Familie. Und er beschreibt uns als Familie. Aber wir könnten auch sagen, wir sind das Haus Gottes, oder? Der Tempel Gottes, oder? Und wenn Jesus diesen Tempel baut, dann baut er sein Reich. Dann baut er das Reich Gottes. Indem er diesen Tempel, indem er dieses Haus baut, baut er sein Reich. Und jetzt haben wir die Verbindungen. Wir haben hier das Haus Gottes, die Gemeinde. Und wir haben hier das Reich Gottes. Haus als kleine Einheit, Reich als große Einheit. Und wir haben hier das Reich des Widersachers oder das Haus des Widersachers. Und jetzt sagt Jesus, und ich bin der Stärkere. Und ich habe bezahlt. Und das ist der Punkt, um das geht es. Er geht nicht mehr zurück zu seiner Familie, weil er eine eigene Familie gründet. Seine Familie. Und jetzt ist er der Stärkere und er sagt, ich habe bezahlt am Kreuz mit meinem Tod dort für die Menschen. Und deshalb gehe ich in dieses Haus und ich plündere das. Ich plündere das. Und ich raube dieses Haus aus. Wir können uns natürlich jetzt fragen, ja, wie ist das jetzt mit diesem Haus? Wer ist da? Um welche Menschen geht es dort? Nun, die Antwort ist einfach. Alle, die nicht dazugehören, die sind da. Vielleicht denkst du jetzt, halt, so nicht. Ich gehöre da nirgends dazu. Ich bin nicht da, ich bin neutral. Schweizer, oder? Neutral. Tut mir leid, es gibt keine neutrale Schweiz hier. Da oder da. Das ist das, was Gott hier sagt. Und wenn du dazugehörst hier, dann weißt du das ganz genau. Dann hast du diesen Schritt bewusst gemacht. Du bist ausgestiegen aus diesem Haus und hast Jesus als deinen Herrn und Erlöser angenommen und hast ihn als Herr für dein Leben eingesetzt. Und du hast Vergebung für die Sünden bekommen. Du hast erfahren, wie das Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat, der Kaufpreis ist für deine Sünden und ausreicht und deine Sünden weggenommen worden sind. Das hast du erlebt. Zweitens, wir plündern und bauen mit Jesus. Dieses Wort plündern oder auch wegreißen zeigt alleine schon, dass es ein Kraftefort braucht. Dass die Situation also nicht an den Haaren herbeigezogen ist, die ich zu Beginn zu schildern versucht habe, mit diesem Vorarbeiter, der sich weigert, das gekaufte Material freizugeben. Es braucht tatsächlich einen Kraftaufwand. Es ist so. Jesus weiß das. Und er hat gesagt, er wird diesen Widerstand auch überwinden, weil er eben der Stärkere ist. Und der Widerstand, der ist aus zwei Gründen ist er da. Zunächst einmal eben wegen diesem Vorarbeit, also der Widersacher. Er möchte die Leute nicht loslassen. Er möchte sein eigenes Haus bauen mit Menschen. Das möchte er nicht. Und selbst wenn sie weggehen, versucht er sie zu hindern und überall zu beschneiden und zurückzuhalten. Versucht er weiter. Aber das andere sind wir Menschen selber. Und Jesus kümmert sich nicht um den Widersacher. Das heißt, er zückt einfach seine Bevollmächtigung und seinen Kaufbrief und sagt, ich habe gekauft. Aber er kümmert sich um die Menschen. Und Menschen übergeht er nicht. Und er übergeht den Willen der Menschen nicht. Weil dieses Haus ist ein Haus, wo die Liebe regiert. Und Liebe kann nur freiwillig sein. Und deshalb nimmt der Menschen nicht gegen ihren Willen da raus und bringt sie da rein. Macht er nicht. Aber er spricht mit den Leuten. Er geht auf sie zu, geht auf sie ein und argumentiert auch. Er lehrt aber auch, dass der Austausch extrem wichtig ist. Das ist auch die häufigste Art, wie es passiert. Aber dann gibt es auch andere Arten, wie Jesus diese Leute dann von hier zu hier bringt. Ein Beispiel für diese Art mit dem Reden. Da trifft Jesus eine Frau am Brunnen. Er kommt mit ihr ins Gespräch. Johannes 4, er kommt mit ihr ins Gespräch und erweckt in ihr das Verlangen und den Durst nach diesem lebendigen Wasser, das in ihr drin zur Quelle wachsen, entstehen soll, die nicht mehr aufhört zu sprudeln. Und diese Frau versteht schon, dass das auch geistlich gemeint ist. Und erst als Jesus diesen Durst geweckt hat, kommt er auf sie zu und noch einmal und redet mit ihr über ihr Problem, über die Männer. Und so holt er sie dann raus, hier nach hier. Aber es gibt andere Personen, die er auf eine andere Art und Weise herausbringt. Zum Beispiel den Blindgeborenen aus Johannes 9. Dieser Mensch, blind geboren, ungefähr 40 Jahre alt, Jesus geht zu ihm und er heilt ihn. Er sieht, dieser Mensch sieht. Und wir können dieses blind heute in diesem Zusammenhang auf jeden Fall auf zwei Ebenen verstehen. Körperlich, aber eben auch geistig, also übertragen gemeint. Blind im Erkennen, blind im Sehen. Aber durch diese Heilung passiert es, und das können wir aus der Geschichte ganz klar heraussehen, passiert es, dass dieser Mann erkennt, dass dies derjenige, der ihn geheilt hat, ein Bote Gottes ist, vielleicht sogar ein Prophet. So sagt er es, als er gefragt wird von den Schriftgelehrten. Und die Schriftgelehrten, die nehmen ihn ins Verhör. Wir müssen uns das einmal vorstellen, da wird jemand, der blind ist, geheilt. Und stattdessen, dass sich die Leute mit ihm freuen, dass er erzählen kann, kommt er ins Kreuzverhör. Oder? Und so hat er erkannt, diese Person, die ihn geheilt hat, die muss ein Prophet Gottes sein. Und er steht dazu, egal was für Konsequenzen es hat für ihn. Und Jesus begegnet ihm noch einmal, natürlich ganz bewusst. Und eine einfache kleine Frage, glaubst du an den Menschensohn? Er sagt, wer ist es? Jesus sagt, der vor dir steht. Er sagt, ich glaube. So holt er ihn raus. Oder dieser Mann, der von vielen Dämonen besessen ist. Das Einzige, was er tun kann, Jesus entgegenlaufen. Und Jesus befreit ihn. Und die Umgebung kommt, um zu sehen, die Dörfer kommen, um zu sehen, was da passiert ist. Denn die Dämonen sind in die Schweine gefahren und die Schweine sind den Abgrund heruntergesprungen, oder? Und sie kommen zu Jesus und sehen dort, Jesus lehrt. Und dieser Besessene, der vorher unbekleidet und mit Ketten gebunden und all das war, er sitzt vernünftig da, gewaschen und gekleidet, zu Füßen von Jesus. Das bedeutet nichts anderes, als dass er Lehre aufnimmt. Also hört, was Jesus sagt und davon lernen möchte. Und so holt ihn Jesus raus. Und er sendet ihn mit einem Auftrag in die Dörfer und sagt, hey, erzähl allen Menschen, was Gott für dich getan hat. Jesus holt Menschen raus. Einer nach dem anderen. Manchmal eine ganze Familie, manchmal auch 5 oder 6 miteinander oder ein Dutzend miteinander. Vielleicht auch einmal Hunderte oder 100. Jesus macht das. Oder auch mehr. Er holt die Menschen raus. Und was er dafür tut, ist nichts anderes, als dass er mit ihnen spricht, Lehre vermittelt. Das ist das Erste. Und dann geht er weiter. Er setzt auch Heilung oder Befreiung ein. Weil er ist der Stärkere. Er kann das. Er kann das. Und dann baut Jesus sein Haus. Und auch hier gilt nicht immer alles nur einfach. Auch hier gibt es manchmal Widerstände. Auch hier gibt es Menschen, die vielleicht das geistliche Wachstum nicht verstehen. Oder die vielleicht zu Jesus sagen, Jesus, ich gehöre ganz dir, aber mein Geld gehört mir. Oder Jesus, du darfst mich begaben, so wie du willst, aber bitte nicht die Sprachengebetsgabe, die sehe ich nämlich nicht. Oder Jesus, ich möchte alles für dich tun, aber zu meinem Nachbarn gehe ich nicht. Oder? Und so gibt es auch Widerstände. Das sind alles nur Beispiele. Aber so gibt es auch Widerstände hier und Jesus überwindet sie auch. Wenn wir unser Vertrauen in ihn setzen, wird er sie überwinden und er wird bauen. Und wir als Gemeinde, wir bauen mit ihm. Wir sind genauso berufen, diese Dinge zu tun, mit Jesus. Wir wollen auch bauen und wir wollen auch diese Widerstände helfen zu überwinden. Und wir kennen sie, gerade im Bereich Gemeindebau. Oder wie ist es immer wieder von Herausforderungen geprägt? Haben wir genügend Stühle? Haben wir genügend Geld? Haben wir Leute für die Teams? Wie ist es mit der Einheit? Gerade heute ist das immer wieder ein Thema. Können wir als Gemeinde zusammenstehen? Lassen wir nicht zu, dass uns irgendetwas trennt. Denn Jesus ist unser Vater, ist unser Herr. Wie ist es mit der Einheit? Wie ist es mit dem Auftrag? Oder neigen wir vielleicht dazu, zu viele Dinge auf einmal zu wollen und verzetteln uns so? Oder ist es vielleicht so, dass wenn wir ein Haus bauen, dass jemand denkt, was ich mache, ich ziehe die Elektrizität in das Badezimmer ein. Das ist mein Job, aber das Badezimmer ist noch gar nicht da. Oder? Es braucht auch Koordination, es braucht auch System. So können wir mit Jesus bauen und wir können das überwinden. Wir können das überwinden durch Gebet. Wir können das überwinden durch den Glauben, dass Jesus eben wirklich der Stärkere ist. Und wir können überwinden, indem wir mit den Menschen sprechen. Immer wieder sprechen mit den Menschen. Und ihnen helfen, vielleicht auch zu sehen. Und auch darauf achten, dass es manchmal vielleicht umgekehrt ist. Und dass ich den Splitter, den ich im Auge des anderen sehen kann, vielleicht nur meinen Balken spiegelt, den ich in meinem Auge habe. Oder? Aber so können wir miteinander wachsen. Und das ist es, was Gott natürlich möchte. Ausdauer ist auch gefragt. Und manchmal ist es auch ganz entscheidend wichtig, dass wir in die geistliche Welt hineinsprechen und die geistliche Welt daran erinnern, dass Jesus gekauft hat und der rechtmäßige Besitzer ist von uns. Und von allen Menschen im Grunde genommen, wenn sie nur wollen. Ja, und schaut, ich bin überaus froh und glücklich, wenn ich auf das letzte Jahr zurückschaue und sehen kann, dass wir eben haben bauen können. Wir haben Jahresziele. Die haben sich erfüllt. Soweit ich überblicken kann, sind wir auch mit den Finanzen auf dem Weg. Wenn wir den weiterziehen, kommen wir zu einem Ziel, das wir eigentlich auch gewünscht haben, zum Beispiel in einem Jahr schon. Und ich freue mich gerade, wenn es um die Finanzen geht, über diese 7.500 extra Franken, die gespendet worden sind für die Heizung und die wir zurücklegen können für den Fall, wenn die Heizung irgendwann erneuert werden muss. Ich freue mich auch über die Herausforderungen, die durch die ganzen Corona-Vorschriften gekommen sind und wie wir immer wieder einen Weg gefunden haben, sie umsetzen zu können. Und trotzdem uns als Gemeinde zu treffen, als ganze Gemeinde, welch ein Vorrecht. Ich weiß nicht, aber vermutlich sind wir 80 oder 90 Personen jetzt. Wir könnten 150 sein. Wir dürften hier 50, wir dürften hier 100 haben oder hier wäre es sogar unbegrenzt. Oder? Wir können wachsen, aber für Vereine ist es verboten, mehr als 30 Personen. Das ist ein Vorrecht, das wir als Kirche haben. Und dafür bin ich extrem dankbar. Und wir wollen immer wieder den Weg finden miteinander. Es ist so wichtig. Und ich bin so dankbar über all diejenigen, die seit Jahren sich hier in der Gemeinde investieren, ihren Teil zur Familie beitragen. Mitarbeiten, mitwirken. Und ich bin so dankbar für alle, die da sind. Und auch für all die, die vielleicht in den letzten 2 Jahren dazugekommen sind. Es ist schön. Es ist schön zu sehen, dass Menschen dazukommen. Das Haus soll wachsen. Jesus sagt an einem anderen Ort, mein Haus soll voll werden. Lasst uns nie vergessen, Jesus ist der Stärkere. Er hat die Autorität. Und mit ihm können wir bauen, können wir plündern und bauen. Und Jesus hat nur gute Gedanken über den Menschen. Er möchte ihnen Freiheit schenken. Er möchte helfen in ihren Schwierigkeiten, dass sie herauskommen können. Er möchte ihnen begegnen, Trost und Schutz geben. Und immer wieder neu Mut und auch Kraft. Und weil wir das sehen und erleben dürfen, halten wir an unserem Leitbild fest. Ihr habt das alle auf einem Stuhl. Die Vision. Wir sehen uns als Freikirche in Niederurnen berufen, in der Region Christi Liebe und Wahrheit in Wort und Tat zu bezeugen. Selber beschenkt von Jesus Christus wollen wir diesem Auftrag folgen und in Einheit an einer generationenübergreifenden Gemeinde bauen. Danke, Stefano. In Einheit an einer generationenübergreifenden Gemeinde bauen. Drittens, wir fokussieren die Gemeindefamilie. Als Gemeindeleitung nehmen wir uns jedes Jahr eine Auszeit, wo, also das heißt, wir treffen uns irgendwo anders für 2 Tage, wo wir speziell Gott suchen auch und ihn fragen, wo ist es dran, weiterzubauen? Was ist gerade wichtig? Wo müssen wir uns einsetzen? Und so eben sind auch die Jahresziele für 2021 entstanden, aber so sind auch jetzt die Jahresziele für 2022 entstanden. Und als Gemeindeleitung und als Gemeinde möchten wir uns jetzt in diesem Jahr fokussieren auf unsere Gemeindefamilie. Und wir haben folgende Ziele definiert. Als Garagekirche wollen wir im Jahr 2022 für Familien und Kinder attraktiver werden. Erstes Ziel. Zweites Ziel. Als Garagekirche wollen wir im Jahr 2022 die Beziehungen untereinander fördern und vertiefen. Zum ersten Ziel. Wir haben bereits begonnen, gewisse Dinge umzusetzen. Zum Beispiel ist es uns bewusst geworden, dass wenn wir Familien fördern und unterstützen wollen, dass wir auch im Gottesdienst vor allem zu Beginn zum Beispiel mit den Kindern ein Lied singen können oder als Moderation auch auf sie eingehen können. Und wir haben geplant, dass wir im September ein Konzert haben werden mit Andrew Bond. Er macht Kinderlieder. Und das ist auch eine Möglichkeit, wo man eben Kinder einladen kann. Ich hoffe, es klappt dann. Wir werden dann sehen, wie es aussieht in dieser Zeit. Aber ich hoffe, es klappt dann und wir können da einen großen Event haben. Wir möchten aber vor allem die Leute, die im Regenbogen und im Kids-Treff arbeiten, auch unterstützen und stärken, wie immer es möglich ist. Und ihr verpasst manchmal etwas, wenn ihr nicht wisst, was im Kids-Treff läuft. Zum Beispiel heute Morgen. Heute Morgen beginnen sie dort mit einem Nachbau einer Arche, der Arche Noah. Das wird ein Gebilde werden, das wird 4 Meter lang werden und wird den Raum, den wir eigentlich brauchen, füllen. Wir werden dann sehen, wie wir damit umgehen können. Aber ich freue mich darüber, da läuft etwas, oder? Und so möchten wir eben diese Teams auch unterstützen und bewusst Anteil nehmen. Weil das wird auch die Kinder motivieren, noch mehr motivieren. Und wir haben immer gute Programme gehabt und wir haben das auch gesehen. Es ist aber auch entscheidend, dass eben die Kinder da sein können. Es ist ganz wichtig, dass wir eine gewisse Beständigkeit haben, denn für Kids-Treffleiter ist es viel, viel einfacher, vor 5 oder vielleicht auch vor 10 Kindern ihr Programm zu entwickeln und für sie da zu sein, weil dann lohnt es sich auf jeden Fall, weder für jemand oder vielleicht nicht sicher zu sein, ob überhaupt jemand da ist. Beständigkeit, Stetigkeit tut den Kindern auch nicht schlecht. Eine wahre Geschichte. Miles Bovar. Er hat zu weinen begonnen, als es an einem Sonntagmorgen geheißen hat, wir können nicht in den Gottesdienst. Mile weiß, am Sonntag geht er in den Gottesdienst. Und er liebt es, in den Gottesdienst zu gehen. Er liebt es, seine Gespänli zu treffen und mit ihnen unterwegs zu sein. Er liebt es auch, die Erwachsenen zu treffen. Und es hat wie wenig genützt. Er hat geweint und erst später ist es dann gekommen, als die Eltern gesagt haben, ja, aber am Abend haben wir Gottesdienst. Oder? Das kann Beständigkeit auslösen in Kindern. Und wie wir Kinder gewöhnen, dann werden sie auch vom Alter nicht davon lassen, oder? Also da ist etwas da, was wir nützen können. Liebe Eltern, gebt euren Kindern ein gewisses Maß an guter Beständigkeit. Ich verstehe es sehr gut, wenn jemand einmal einen Sonntag zu Hause bleiben möchte, weil mir geht es ja auch so, aber schaut, dass eure Kinder trotzdem da sein können. Sie lieben es. Genau. Und wir beten natürlich dafür, dass mehr Familien dazukommen können. Sind wir immer wieder dabei, weil wir wollen, dass es mehr Kinder werden. Da investieren wir uns. Und wir sind so glücklich, dass so viel passiert und dass wir eben die Möglichkeit überhaupt haben und Kinderprogramme anbieten können. Das zweite Jahresziel, das wollen wir auch fördern, eben die Beziehungen zu stärken untereinander, indem wir wahrscheinlich in der ersten Jahreshälfte wieder dieses Konzept einander einladen und eingeladen werden, durchführen wollen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wir haben das letzte Jahr haben wir das versucht, vorletztes Jahr haben wir es zum Teil durchziehen können wenigstens. Und das war sehr segensreich. So haben wir ganz nette Leute kennengelernt. Ja, auch das möchten wir fördern. Und wir möchten diese Gemeinschaft auch fördern, indem wir wieder ein Gemeindewochenende planen. Und das ist ein Termin zum Vormerken. 28. bis 30. Oktober nächstes Jahr möchten wir ein Gemeindewochenende... Körperlich bin ich schon im 22, da noch nicht. Dieses Jahr ein Gemeindewochenende, wieder im Toggenburg, in demselben Haus, das Haus ist reserviert, herzlich eingeladen dabei zu sein. Wir hoffen und beten, dass keine Corona-Welle da ist. Genau, und so wollen wir auch uns als Gemeindefamilie fördern. Auch eine Predigtserie ist natürlich in Planung, da wird etwas entstehen. Denn wir sind überzeugt, dass wir gerade mit diesen zwei Punkten wirkungsvoll bauen können und an dem Ort bauen können, wo es dran ist, auch eben systematisch. Und da ist noch ein Punkt zum Abschluss, der mich als Pastor etwas bewegt. Während wir erleben dürfen, wie Bereiche entstehen, neu entstehen, wie Dinge wachsen und wie es gut geht, empfinde ich manchmal, dass die Gebetskraft eher abnimmt. Und ich möchte uns ermutigen, im Gebet dran zu bleiben. Wir brauchen dieses Gebet. Es ist so wichtig, weil durch das Gebet diese Dinge auch passieren. Und ich weiß, so viele beten zu Hause, so viele beten in den Teams oder auch in den Kleingruppen. Bitte, betet auch für die Gemeinde. Denn so vieles hier passiert gerade dann, wenn eben gebetet wird. Dann ist der Weg frei. Dann kann ein Mensch entdecken, aha, ich stehe da und eigentlich möchte ich gerne hierher kommen. Weil das sind die Dinge, die nur Gott machen kann. Oder? Und dafür braucht es dieses Gebet. Und so möchte ich euch auch einladen, weiter dran zu bleiben im Gebet, aber auch vielleicht die Gebetszeit vor dem Gottesdienst, die im Gebetsraum übrigens stattfindet, zu nutzen oder ins Gemeindegebet zu kommen. Der Gebetsraum, den wir hinten haben, ein schöner Gebetsraum, der kann von jeder Person genutzt werden. Sie kann jederzeit rein. Wenn du keinen Schlüssel hast, das aber gerne nutzen möchtest, nachts um 3, kannst du auf mich zukommen. Ich sage dir, wie du reingehen kannst. Okay? Nutzen wir diesen Gebetsraum. Wir wollen Gott nicht nur ein Haus des Lobes bauen, das wollen wir, sondern auch ein Haus des Gebets. Weil dadurch passieren die Dinge. Ja, das ist es. Amen.